Jesus war schuldig. Zumindest war es das, was an jenem Karfreitag vor so vielen Jahren entschieden wurde. Damals wurde Jesus für schuldig erklärt. Und viele Personen bestätigten das. Jesus hatte den guten Kampf gekämpft. Aber er hatte verloren. In den Augen der Welt, in den Augen seiner Anhänger und in den Augen seiner Feinde hatte sich dieser Zimmermann aus Nazareth als schuldig erwiesen. Er hatte davon geredet, Gott zu sein. Er hatte von seinem Königreich gepredigt. Er hatte über seine Macht gesprochen. Jede seiner Aussagen und alle seine Versprechen. All das war als Lüge entlarvt worden. Warum? Weil er gestorben war, ohne dass seine Versprechen in Erfüllung gingen. Er war schuldig, denn er hatte behauptet, Gott zu sein, obwohl er es ja ganz offensichtlich nicht war. Wenn Jesus noch leben würde, dann würde das alles natürlich ganz anders aussehen. Aber er war gestorben. Und weil er gestorben war, wussten alle, dass er tatsächlich schuld war. Alle waren sich einig. Und sie bestätigten es. Sehen wir uns doch einfach mal an, wer alles bezeugte, dass Jesus schuldig war. Beginnen wir dabei mit den jüdischen Führern. Die jüdischen Führer bezeugten natürlich seine Schuld. Es war Jesus, der den richtigen Weg verlassen hatte. Also war er schuldig. Seit Tausenden von Jahren liefen die Dinge in Israel geordnet ab. Welches Recht hatte dieser junge, aufstrebende Prediger jetzt, solches Chaos zu stiften und zu versuchen, alles zu verändern? Er war kein Rabbi, er war kein Priester, er war kein Levit, er war kein Schriftgelehrter oder Pharisäer. Er war nur ein einfacher Zimmermann. Er war ein Neuankömmling in Jerusalem. Und er war erst 33 Jahre alt. Also hatte er Unrecht. Ist doch klar. Warum hätten sie auf ihn hören sollen? Sie waren es immerhin, die Gesetze für Israel machten. Nicht Jesus. Er verstand einfach nicht, wie das alles ablief. Welches Recht hatte er, ihnen zu sagen, was sie tun sollen? Mit welchem Recht wies er sie zurecht? Mit welchem Recht sagte er Sachen wie in Matthäus 22, Vers 29, wo er zu diesen religiösen Führern sagte, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Wie konnte er sowas wagen? In Matthäus 23, Vers 33 hat er sie Schlangen und Otternbrut genannt. In Matthäus 23, Vers 17 Narren und Blinde. Immer wieder nannte er sie Heuchler. Mit welchem Recht tat er das? Für wen hielt der sich überhaupt? Und dann hatte er auch noch die absolute Frechheit zu behaupten, er sei Gott gleichgestellt. Er war schuldig. Absolut. Aber die jüdischen Führer waren nicht die einzigen, die das bezeugten. Sehen wir uns doch mal Pilatus an. Auch Pilatus bezeugte schließlich Jesu Schuld. Er hat ihn immerhin zur Hinrichtung freigegeben. Und er hatte recht, weil er klug war. Pilatus wusste, was er tat. Er war in jeder Hinsicht ein Politiker. Er sah Ärger kommen und hatte sowieso schon zu viel Ärger in Jerusalem. Dort standen die Juden am Rande einer Revolte. Nein, noch mehr Ärger konnte er nicht dulden. Wie war es dazu gekommen? Nun, vielleicht lag es daran, dass er in direkter Missachtung des jüdischen Gesetzes die Bilder Cäsars auf die Fahnenmasten gesetzt hatte. Oder vielleicht lag es auch daran, dass er die städtische Wasserversorgung mit Geld finanzierte, das er aus der Tempelkasse geklaut hatte. Vielleicht war er selbst schuld daran, dass es eine Revolte gab oder dass eine Revolte drohte. Aber das war egal. Fest steht, er hatte genügend eigene Probleme. Er brauchte nicht noch all die Probleme, die dieser junge Zimmermann verursachte. Also musste dieser Mann gestoppt werden. Pilatus hatte die gewaltige Autorität des Römischen Reichs hinter sich. Mit einem Fingerschnippen hätte er Jerusalem dem Erdboden gleichmachen können. Und dieser junge Zimmermann hatte jetzt die Nerven, sich vor ihn zu stellen und ihm die Worte aus Johannes 19, Vers 11 ins Gesicht zu sagen. Wir lesen dort, wie Jesus zu Pilatus sagte, »Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre.« tolle und mutige Aussage. Aber Pilatus hatte ihm das Gegenteil bewiesen. Er hatte ihm seine Macht demonstriert. Jesus wurde ans Kreuz geschlagen und Jesus starb. Pilatus dagegen lebte weiter. Was hätte Pilatus auch anders tun sollen? Sollte er den Juden freilassen, diesen komischen Mann da? Sollte er nicht lieber dem Volk gefallen? Also dem Volk gefallen oder diesen seltsamen Priester freilassen? Er hatte sich natürlich für das Volk entschieden und ließ Jesus kreuzigen. Und alles wendete sich zum Besten. Jesus war tot, also kein Gott. Richtige Entscheidung. Und somit war klar, Jesus war schuldig. Als nächstes bezeugte Barabbas Jesu Schuld. Dem Brauch entsprechend ließ Pilatus auch in diesem Jahr zum Passafest einen Gefangenen frei. Er fragte die Menge, soll ich Jesus, diesen Christus, oder Barabbas, den Mörder, freilassen? Es wäre für Pilatus wirklich leicht gewesen, Jesus freizulassen. Aber nein, die Menge schrie, befrei Barabbas, kreuzige Jesus. Pilatus tat es. Und so einfach können wir sehen, dass Barabbas unschuldig und Jesus schuldig war. Klar und deutlich. Barabbas war wahrscheinlich ein Zelot. Die Zeloten standen in ihrer Lehre den Pharisäern nahe, waren jedoch in politischer Hinsicht viel radikaler. Sie verweigerten die Unterwerfung unter das heidnische Römerreich und sie erwarteten ein messianisches Königreich unter einem neuen David. Den Anbruch dieses Reiches versuchten sie durch gewalttätige Aktionen herbeizuführen. Es war ihnen egal, was dazu nötig war. Mord, Raub oder Terrorismus. Ganz so, wie Barabbas es versucht hatte. Aber Barabbas wurde freigelassen. Also war er unschuldig. Übrigens, Barabbas war nicht der Vorname des Mannes, sondern sein Nachname. Er hatte nämlich einen sehr gewöhnlichen Vornamen. Einen Namen, den er mit vielen anderen Juden teilte. Einen Namen, den er sogar mit einem jungen Zimmermann aus Nazareth teilte. In Matthäus 27, Vers 16 lesen wir, sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Zwei Jesusse standen dort. Einer, der Liebe predigte und einer, der Hass predigte. Einer, der Frieden predigte und einer, der Krieg predigte. Einer, der Vergebung predigte und einer, der Rache predigte. Zwei Jesusse. So verschieden wie Tag und Nacht. Einer ging als freier Mann weg und einer starb am Kreuz. Und weil Barabbas als freier Mann wegging, war klar, Jesus war schuldig. Auch die römischen Soldaten bezeugten Jesu Schuld. Diese Männer repräsentierten die Macht Roms. Sie waren in der Sache unparteiisch und nur daran interessiert, ihre Arbeit zu tun. Wahrscheinlich waren sie aus Caesarea Philippi gebracht worden, um während des Passafestes zur Erhaltung des Friedens in Jerusalem beizutragen. Schließlich waren dort ja überall gefährliche Zeloten. Und diese Soldaten wussten nicht, wer Jesus war. Und wenn sie es gewusst hätten, dann hätte es sie wahrscheinlich nicht mal großartig interessiert. Aber Pilatus hatte erklärt, dass dieser Mann ein Verbrecher war. Und wenn Pilatus das sagte, dann glaubten sie es auch. Und dann verdiente er es auch, gekreuzigt zu werden. Einen Unschuldigen hätten sie ja wohl niemals getötet. Jesus aber nagelten sie ans Kreuz. Also musste Jesus schuldig sein. Übrigens, wenn wir es ganz genau nehmen, dann waren es sogar Jesu eigene Jünger, die bezeugten, dass Jesus schuld ist. Sie bezeugten seine Schuld, indem sie wegliefen und sich versteckten. Hätte es für sie einen Grund zum Bleiben gegeben? Gab es einen Grund, mit Jesus zusammen zu sterben? Nicht, wenn seine Versprechen nicht eintrafen. Ich meine, Jesus war tot. Und wenn er jetzt falsch lag, dann hatte er sich doch wahrscheinlich auch die ganze Zeit vorher geirrt. Vielleicht wusste der nicht, wovon er sprach. Und sollte man dann wirklich die andere Wange auch hinhalten? Ich meine, guckt euch doch einfach mal an, wohin das Jesus gebracht hatte. Dieser neue Weg, den Jesus gelehrt hatte, hatte irgendwie nicht so ganz geklappt. Sein Königreich war nicht angebrochen. Stattdessen war er tot. War der andere Weg vielleicht doch besser? War sein Weg vielleicht doch falsch? Vielleicht brauchte Barabbas ja ein paar Anhänger. Der war mit seinem Weg ja offensichtlich erfolgreicher. Von wegen, die Sanftmütigen würden die Erde ererben. Alles, was es Jesus gebracht hatte, war ein Kreuz und ein geliehenes Grab. Also entschieden die Jünger, wieder unterzutauchen. Was hätten sie erreicht, wenn sie sich jetzt für Jesus eingesetzt hätten? Warum sollten sie alle sterben? Hätte Jesus ihnen gezeigt, dass er unschuldig ist, dann wäre das was anderes gewesen. Hätte er seine Armee von Engeln herbeigerufen, dann hätten sie ihm glauben können. Aber so? Alles war umsonst gewesen. Jesus war nicht Gott. Das war jetzt klar. Und sie waren nur Fischer. Also gingen sie fischen. Und bezeugten somit, dass sie ihn für schuldig hielten. Auch die öffentliche Meinung bezeugte Jesu Schuld. Noch an Palmsonntag hatte die Menge Hosianna gesungen und mit Palmzweigen gewedelt. Wenn damals, also vor einer knappen Woche, ein Römer oder ein Jude Hand an Jesus gelegt hätte, dann hätte es einen Aufstand gegeben. Das hätte keiner wagen dürfen. Alle hätten sich für ihn eingesetzt. Aber am Freitag riefen sie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Eigentlich ganz ähnlich wie heutzutage, oder? Wie viele Menschen loben Jesus und singen Sonntag für ihn? Aber ab Montag leben sie nur noch für sich selbst, so wie damals. Die Volksmeinung hatte Jesus zum König ausgerufen. Aber jetzt erklärte die Volksmeinung ihn zum Verbrecher. Und die Volksmeinung hatte recht. Jesus dagegen hatte Unrecht. Er wurde gekreuzigt, weil die Volksmeinung entschieden hatte, dass Jesus schuldig war. Der Karfreitag endete mit einer sehr endgültigen Feststellung. Jesus war tot. Er wurde begraben und er wurde für immer zum Schweigen gebracht. Alles, was Jesus gesagt hatte, alles, was Jesus gelehrt hatte, alles, was Jesus getan hatte, war fort und würde vergessen werden, weil Jesus Unrecht hatte. 2 Tage lang hatte Jesus Unrecht. Nach jedem Maßstab, der von der Welt benutzt wird, lag Jesus falsch. Völlig falsch. Denn am Karfreitag war Jesus gestorben und hatte damit bewiesen, dass er falsch lag. Und zu guter Letzt bezeugt sogar die Bibel seine Schuld. Wenn auch anders als die anderen Zeugen. Denn Jesus nahm die Sünden der Welt auf sich. All das Übel, das wir getan haben, hat er auf sich genommen und ist damit ans Kreuz gegangen. Schon in Jesaja 53, Vers 4 und 5 lesen wir, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus trug unsere Schuld. Er war schuldig. Nicht umsonst hatte Jesus noch in Matthäus 27, Vers 46 vom Kreuz herabgerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus war schuldig. Mit unserer Schuld. Und genau das war der Plan. Aber war Jesus selbst gleichzeitig auch unschuldig? Nochmal zur Erinnerung. An Palmsonntag haben wir gesehen, dass der Tag, an dem Jesus triumphierend in Jerusalem einritt, eine dunkle Seite hatte. An diesem Tag beschlossen die jüdischen Führer noch während der Feierlichkeiten, dass Jesus sterben müsse. Und das ohne echten Grund. Einzig und alleine aus Angst. Sie hatten Angst davor, was es bedeuten würde, wenn das Volk diesem jungen, radikalen Prediger folgen würde. Sie hatten Angst davor, was das für ihre Autorität bedeuten würde. Und sie hatten Angst davor, wie die Römer reagieren würden. Für sie gab es nur eine Lösung. Jesus sollte sterben. Sie waren bereit, alles zu tun, was getan werden musste, um das zu erreichen. Und so wiegelten sie alle gegen Jesus auf. Und an Karfreitag folgten auf eine fehlerhafte Verhandlung mehrere fehlerhafte Prozesse. Prozesse, in denen die Regeln und Vorschriften, die zur Gewährleistung der Gerechtigkeit aufgestellt worden waren, ignoriert und gebrochen wurden. All das diente dazu, dass Jesus für schuldig befunden wurde. Und so wurde garantiert, dass Jesus sterben würde. Und er starb. Das Urteil am Freitag war mehr als deutlich. Jesus war schuldig. Aber entsprach das auch der Realität? Judas hatte entschieden, dass die Dinge mit Jesus nicht so liefen, wie er es wollte. Wir werden nie mit Sicherheit wissen, ob Judas wirklich Jesu Tod wollte oder ob er Jesus nur zum Handeln zwingen wollte. Aber das Ergebnis war klar. Jesu Weg führte ans Kreuz. Aber wenn wir zur Bibel zurückkehren, dann lesen wir in Matthäus 27 ab Vers 3. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge, den hohen Priestern und Ältesten, zurück und sprach: Ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen: Was geht uns das an? Da sieh du zu. Und so bezeugte Judas Jesu Unschuld, während die religiösen Führer noch einmal bestätigten, dass es ihnen nicht um Gerechtigkeit ging. 3 Jahre hatte Judas mit Jesus verbracht. Er hatte die Wunder gesehen. Er hatte gemeinsam mit den 5000 Männern die 5 Brote und die 2 Fische gegessen. Er hatte gehört, wie Jesus über Liebe und Gnade und Vergebung predigte. Und dennoch verriet er ihn und brachte ihn ans Kreuz. Aber ungeachtet dessen, was er im Garten Gethsemane getan hatte, wusste Judas tief in seinem Inneren, dass Jesus eigentlich unschuldig war. Am Freitag haben wir entdeckt, dass die religiösen Führer Jesu Tod forderten. Aber wir sahen auch, dass sie nicht die Autorität hatten, ihn hinrichten zu lassen. Also wandten sie sich an die Römer. Jesus wurde dem römischen Statthalter Pilatus zur Verurteilung übergeben. Und obwohl das Ergebnis war, dass Jesus gekreuzigt wurde, war es ein fehlerhaftes Urteil. Pilatus ließ sich dazu zwingen, obwohl er selbst nicht von Jesu Schuld überzeugt war. Wir lesen in Lukas 23, Vers 14, wie Pilatus zu ihnen sagte: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als einen, der das Volk aufwiegelt. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deren wegen ihr ihn anklagt. Und so bezeugte auch Pilatus Jesu Unschuld. Pilatus mag dem Druck des hohen Priesters und seiner Gefolgsleute nachgegeben haben, aber im Inneren seines Herzens wusste er, dass Jesus unschuldig war. Und wir lesen in Johannes 19, Vers 19 bis 22 einen kleinen Akt des Trotzes. Dort heißt es: Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Ätsch. Pilatus mag selbst behauptet haben, unschuldig an Jesu Tod zu sein. Aber ohne seine Zustimmung wäre Jesus an diesem Tage nicht getötet worden. Ohne Frage trug Pilatus eine Mitschuld. Doch letztlich bezeugte er, Jesus war unschuldig. Aber Es war ja nicht nur Pilatus. Ihr erinnert euch von Karfreitag hoffentlich noch daran, dass Pilatus Jesus zu König Herodes geschickt hatte, um nicht mit den religiösen Führern über religiöse Themen diskutieren zu müssen. Und so befragte Herodes Jesus. Er untersuchte seinen Fall und schließlich schickte er ihn mit seinen Erkenntnissen zu Pilatus zurück. Und in Lukas 23, Vers 15, da lesen wir, wie Pilatus seine eigenen Erkenntnisse mit dem Ergebnis der Befragung bei Herodes ergänzte. Er sagte dort ja, dass er keine Schuld an ihm gefunden habe. Und dann ergänzte er, Herodes auch nicht. Denn er hat ihn uns zurückgesandt. Und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Und so bezeugte auch Herodes Jesu Unschuld. Der Herodes, der Johannes den Täufer auf Drängen seiner Frau hin getötet hatte, dieser Herodes wusste, dass Jesus nichts getan hatte, was den Tod verdiente. Aber obwohl Pilatus und Herodes wussten, dass Jesus unschuldig war, ließen sie zu, dass er zu Unrecht verspottet, geschlagen und schließlich gekreuzigt wurde. Es gibt noch mehr Zeugenaussagen. Als Jesus ans Kreuz genagelt wurde und dort zwischen zwei Verbrechern hing, lesen wir in Lukas 23, Vers 39 bis 41. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, »Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns!« Da wies ihn der andere zurecht und sprach, »Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan.« Und so bezeugte kurz vor seinem Tod auch noch der Verbrecher am Kreuz Jesu Unschuld. Vielleicht war er am Palmsonntag mit in der Menschenmenge gewesen. Vielleicht hatte er Jesus zu einem anderen Zeitpunkt predigen gehört. Oder vielleicht war ein von ihm geliebter Mensch von Jesus geheilt worden. All das werden wir wohl nie erfahren. Wir wissen nicht, was ihn zu dieser Schlussfolgerung brachte. Aber eins steht fest. Aus seiner Sicht war Jesus unschuldig, während er selbst es nicht war. Als Jesus dann schließlich starb, sehen wir, wie Lukas seinen Bericht in Lukas 23 mit Vers 47 beendet, und zwar mit den Worten, »Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach, fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen.« Dem römischen Hauptmann war klar, dass Jesus unschuldig war, und er bezeugte es. Ich bin mir sicher, dass dieser Mann bereits viele Menschen gesehen hatte, die von sich behaupteten, unschuldig zu sein. Er kannte sich damit aus, aber Jesus glaubte er. Dort vor dem Kreuz hatte er einfach nur eine Aufgabe zu erfüllen. Er hatte seine Arbeit getan, aber am Ende des Tages wurde ihm klar, dass ein Teil des Blutes, das er an diesem Tag vergossen hatte, unschuldiges Blut gewesen war. Und so sehen wir, dass letztlich doch viele wichtige Leute davon überzeugt waren, dass Jesus eigentlich unschuldig war. Jesu Verräter, die Richter, ein Leidensgenosse und der ausführende Henker. Sie alle waren überzeugt davon, dass Jesus letztlich zu Unrecht gekreuzigt wurde. Sowohl der Prozess als auch Jesu Tod waren ein Justizirrtum und genau genommen sogar ein Verbrechen. Aber das große Problem an der Todesstrafe ist eben, dass sie, wenn erstmal durchgeführt, so schwer rückgängig zu machen ist. Und so war es letztlich egal, ob Jesus schuldig oder unschuldig war. Am Ende des Tages hatten seine Feinde gewonnen. Denn Jesus war ein toter Mann. Sie hatten Recht behalten. Er hatte Unrecht gehabt. Sie hatten gewonnen. Er hatte verloren. Sie lebten und er war tot. Den letzten Beweis seiner Unschuld blieb er schuldig. Aber die Geschichte endet nicht mit der Kreuzigung. Die war am Freitag. Aber heute ist Sonntag. Und so lese ich jetzt liebend gerne das, was damals am Ostersonntag geschehen ist. In Matthäus 28, Vers 1 bis 10, da lesen wir, »Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündet es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Und so kommen wir zum endgültigen Beweis für Jesu Unschuld. Am dritten Tag, als die beiden Marias zum Grab gingen, um Jesu Leichnam zu salben, fanden sie ihn nicht. Und stattdessen begegnete ihnen nur ein Engel. Aber wo war Jesus? Wenn er schuldig und tot war, wie konnte es dann sein, dass er nicht mehr im Grab war? Wenn Jesus Unrecht hatte und er nicht der Messias war, für den er sich ausgab, wo war er denn dann? Der Engel sagte: Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Er hat getan, was er gesagt hat. Das ist es, was die Leute von ihm erwartet hatten. Er tat es einfach nur ein paar Tage später als erwartet. 2 Tage lang verkündete die Welt, dass sie recht hatte. 2 Tage lang erzählten die Menschen, dass Jesus schuldig sei und dass er sich unrechtmäßig als Gott ausgegeben hatte. 2 Tage lang feierte der Satan. Aber am dritten Tag bewies Jesus seine Unschuld und bestätigte sich selbst als Gott. Für alle Ewigkeit. Jesus hatte Recht und all die anderen hatten Unrecht. Wäre Jesus unter der Erde geblieben, hätte er genauso Unrecht gehabt wie Mohammed, Konfuzius oder Buddha. Wäre Jesus tot geblieben, hätte er sich geirrt. Dann wäre er nur ein weiterer fehlgeleiteter Prophet, der dachte, er hätte Recht. Aber Jesus ist nicht tot geblieben. Er ist auferstanden und er lebt. An Karfreitag schien alles zu Ende zu sein. Aber wir müssen über den Freitag, an dem Jesus schuldig erschien, hinausblicken. Wir müssen über den Freitag hinausblicken und auf den Sonntag sehen. Den Sonntag, an dem Jesus Christus triumphierend aus dem Grab aufstand, die Fesseln des Todes abwarf und ein für alle Mal bezeugte, dass er unschuldig ist. Er behauptete nicht nur, Gott zu sein. Er ist Gott. Und das hat er am Ostersonntag bewiesen. Es war unsere Schuld, die er trug, nicht seine eigene. Und weil er als Unschuldiger am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, müssen wir es nicht. Er ist wieder auferstanden, um zu zeigen, dass er unschuldig ist, dass er Recht hat und dass er den Tod besiegt hat. Und weil er den Tod besiegt hat, haben auch wir die Chance auf ewiges Leben. Wir müssen es nur annehmen. Amen.